ARD Sounds.
MDR Kultur. Café.
Und heute hier zu Gast Katharina Polladian, frisch ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse im März dieses Jahres für ihr Buch Goldstrand. Und eigentlich sind wir bei ihr zu Gast und wir treffen uns für diese Sendung in Berlin in ihrem Zuhause.
Ja, guten Tag, ich freue mich sehr.
Es ist eine Altbauwohnung in Charlottenburg, darf ich das verraten? Und wo passiert das Schreiben?
Das Schreiben passiert im Nebenzimmer an meinem Schreibtisch.
Mhm. Große, helle Räume. Was ist das für ein Zustand, wenn Sie hier sitzen und Ihre Geschichten entwickeln?
Ich würde sagen, es kommt immer darauf an, ob mir was einfällt oder nicht. Wenn mir etwas einfällt, dann freue ich mich. Und dann schaue ich auf den Baum von meinem Fenster. Und wenn mir nichts einfällt, dann fange ich an, die Wäsche zu sortieren oder die Spülmaschine auszuräumen, mich zu ärgern, einkaufen zu gehen. So.
Der Preis der Leipziger Buchmesse ist ja leider keine Trophäe, die man jetzt hier rumstehen haben könnte. Was ein bisschen schade ist, aber auch gut. Man braucht ja Platz für Bücher offensichtlich. Wie viele Bücher sind das, von denen wir hier umgeben sind?
Oh, ich weiß gar nicht. Das sind viele. Ich hab sie nicht gezählt. Aber ich kann mich von den Büchern nicht trennen. Und wenn die Bücher mich anschauen, dann fühle ich mich beschützt.
Aha.
Das sind die ganzen Stimmen, die mit mir sprechen.
Welche Geschichten also zwischen diesen ganzen Büchern entstehen und wie man es schafft, sie zu finden und aufzuschreiben, auch wenn das Leben vielleicht mal reingrätscht. Und ob es auch Formen poetischer Lebensführung gibt und was das bedeuten würde. Das unter anderem will ich in dieser Stunde versuchen zu erkunden, Katharina Polladian. Tochter eines bildenden Künstlers und einer Kunsthistorikerin, 1971 in Moskau geboren. 1977 haben die Eltern mit ihr das Land verlassen und es ging zunächst nach Rom, 1979 dann nach Deutschland. Das Debüt als Schriftstellerin dann 2011, also mit 34, Katharina Polladian. Sie kamen eigentlich vom Theater. Es gab noch eine Karriere vor der Schriftstellerkarriere.
Ja. Ich habe lange als Schauspielerin gearbeitet, habe dann aber damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass, ja, wie soll ich sagen, ich hatte Angst auf der Bühne. Ich fand den Probenprozess immer sehr interessant und in dem Moment, in dem Zuschauer kamen, habe ich mich gefürchtet und das ist natürlich keine gute Voraussetzung für diesen Beruf. Und das war, ich glaube, für mich eine sehr richtige Entscheidung, weil am Theater waren mir das immer viel zu viele Menschen. Und das genieße ich so am Schreiben, dass ich mit mir sein kann und ich bin von niemandem abhängig. Aber das Theater ist trotzdem in meinem Leben sehr wichtig.
Es gibt so Echos von verschiedenen Kunstformen, habe ich das Gefühl, bei Ihnen in
ja.
Ihrem Schreiben. Ist zum Beispiel sehr szenisch, Goldstrand.
Ich glaube, aus der Theaterarbeit habe ich mitgenommen, dass, also ich denke visuell und ich höre die Person, über die ich schreibe. Ich sehe sie manchmal, ja, auch. Also ich sehe die Szenen, aber ich habe vor allem immer die Stimmen im Kopf.
So den inneren Monolog?
Ja, den inneren Monolog. Und ich liebe es aber sowieso, wenn sich die verschiedenen Disziplinen verbinden, also Film und Theater und auch bildende Kunst. In der Zukunftsmusik gab es einen Bezug zu einer Kunstinstallation von Ilya Kabakov. Für mich ist das manchmal zu sehr getrennt auch. Das ist die Literatur, dann ist das die Kunst, das Theater. Aber am Ende befruchtet sich das.
Zukunftsmusik war das Buch vor Goldstrand, davor das Debüt in einer Nacht woanders. Es folgten dann unter anderem diese ausgezeichneten Romane, hier sind Löwen und Zukunftsmusik. Und große Auszeichnungen gab es früh und viele. Im vergangenen Jahr hat Katharina Polladian den großen Preis des Deutschen Literaturfonds bekommen. In diesem Jahr den Marie-Louise-Kaschnitz-Preis, beide für ihr Gesamtwerk und für ihren Roman Goldstrand und natürlich jetzt im Frühjahr für Goldstrand den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik. Über dieses Buch ist jetzt natürlich schon wahnsinnig viel gesprochen worden seitdem. Und wir haben es bei MDR Kultur auch gehört, in der Lesezeit, über fast 2 Wochen hinweg in 9 Episoden. Wie verändert sich der Blick auf das eigene Werk durch diese viele Resonanz?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich schließe einen Roman ab, und dann erst durch die Verbindung mit einer Leserschaft auch nach einer gewissen Zeit, also nach einer Distanz, fange ich an zu begreifen, warum ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Und das ist immer wieder ganz, ganz aufregend. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst wieder meinen ersten Roman gelesen, In einer Nacht woanders. Und interessant fand ich, dass das Debüt immer eine große Unschuld hat. Weil es gibt ja noch keine Leserschaft.
Und keine Erwartungen.
Es gibt keine Erwartungen, es gibt keine Preise, es gibt keine Leserschaft. Sondern
was gibt es?
Naja, es gibt, glaube ich, einfach Fragen, die mich umgetrieben haben. Es sind immer die gleichen Fragen. Es sind große existenzielle Fragen, die, glaube ich, jeden Menschen umtreiben. Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich geworden? Warum bin ich hier? Wo gehe ich hin? Das ist nichts Neues. Aber ich glaube, es ist immer wieder, also für mich zumindest, auch der Motor, Kunst zu machen. Und ich glaube, viele schreiben in ihrem Debüt erstmal über die eigene Kindheit, so als müsste man das, ja, als müsste man das so abhandeln. Und dann kann man sich vielleicht nochmal anderen Themen widmen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Was passiert, und auch mir ist es passiert. Aber manchmal denke ich, vielleicht wäre es klüger, es andersrum zu machen. Dass man dann als Alterswerk über die Kindheit schreibt. Und ich habe mir auch letztens überlegt, ich habe jetzt nicht vor, ich sehe mich noch nicht im Alterswerk, aber vielleicht so in 10, 20 Jahren, mal schauen, wie lange ich auf dieser Welt bin, nochmal den ersten Roman nochmal neu zu schreiben. Also nochmal versuchen, nach diesen vielen Jahren Abstand nochmal auf meine Kindheit zu schauen.
Was konkret wäre da der Reiz?
Na, ich denke, je älter wir werden, umso mehr nähern wir uns ja unserer Kindheit. Also sie wird immer wichtiger. Meine Großmutter zum Beispiel wird 103.
Die in Moskau noch lebt?
Nein, die lebt jetzt mittlerweile in Deutschland.
Ach so,
ja,
lange in Moskau geblieben ist.
Ja, genau.
Eine ehemalige Raketenbauingenieurin, um so einen kleinen Ausflug einzubauen.
Ja, die auch persönlich Gagarin kannte.
Nein.
Ja,
aha.
Die mal gesagt hat, er war schlau, kurz und hässlich. Das war immer ihre Beschreibung.
Es gibt auch jenseits der Kindheit Erinnerungen, die richtig wichtig und interessant
ja, ja.
sein können.
Ja, aber meine Großmutter hat irgendwann mal, ich weiß nicht, vor fünf Jahren angefangen, sehr intensiv sich an ihre Kindheit zu erinnern, an ihre Eltern. Und ich glaube, man verbindet sich nochmal anders oder man begreift sich selbst vielleicht nochmal anders.
Jetzt gerade sind Sie zwischen zwei Büchern, kann man sagen. Denn Goldstrand liegt vor, das neue Buch ist noch nicht da. Ist das in diesen Zyklen, durch die man geht, im Leben eines schreibenden Menschen? Ja, das stelle ich mir vor wie so ein Schwangersein, Gebären, in die Welt entlassen, wieder schwanger werden. Ist das eine gute Zeit, wenn man so zwischen zwei Büchern ist?
Ich finde das Bild, was Sie genommen haben, das Gebären, das gefällt mir gut, weil ich glaube, jedes Buch ist wie ein Kind, ganz eigen. Und ich habe auch bei jedem Buch das Gefühl, ich fange ganz von vorne an, bei null. Also ich weiß eigentlich nichts. Und das ist einerseits ein aufregender Zustand, gleichzeitig also auch bei mir mit vielen Ängsten verbunden, weil ich versuche, mich immer wieder in einen Zustand zu bringen, keine Gewissheit zu haben. Also ich versuche mir Hindernisse selber in den Weg zu legen.
Was kann das sein?
Ja, zum Beispiel sich nicht auf etwas verlassen oder dem Reiz widerstehen, wenn in der Kritik vielleicht irgendetwas gelobt wurde, dann den Reiz zu widerstehen, jetzt im nächsten Roman vielleicht da wieder anzuknüpfen.
Ah.
Ich finde das immer wieder interessant, auch in diesen Zustand des Anfangs zurückzukehren.
Sind Sie da jetzt gerade ein bisschen?
Ein bisschen, ja.
Mhm.
Ja.
Und das ist verwandt mit dieser Unschuld des Debüts, von der Sie vorhin gesprochen
haben.
Ich hoffe es. Oder eine Sehnsucht danach.
Es ist die Sehnsucht. Ich glaube, es gelingt nicht ganz. Ich glaube, es ist wirklich vielleicht ist es ein utopistischer Raum, aber die Sehnsucht gibt es auf jeden Fall.
Das MDR Kultur Café mit Katharina Pollard-Jann und tatsächlich Café dürfen wir wörtlich nehmen. Wir sitzen in Ihrem Zuhause in einem Bibliotheks- und Musikraum mit Kaffee sogar, mit Espresso. Wie wichtig ist diese Art von Dolce Vita, guter Kaffee? Sie sind in Rom, haben Sie eine Zeit lang gelebt, jetzt auch gerade als Stipendiatin der Villa Massimo nochmal dort gewesen. Hat das Einfluss?
Naja, sicherlich. Ich glaube, was das Leben doch schön macht, ist die Schönheit. Und das ist Kaffee, das sind nette Menschen, der blaue Himmel, die Literatur, singende Vögel. Klingt jetzt alles furchtbar kitschig, aber wahrscheinlich ist das so. Ich nehme das nicht für selbstverständlich. Ich fand auch das Jahr in der Villa Massimo, ich habe das als großes Geschenk empfunden, einfach durch diese wunderschöne Stadt flanieren zu dürfen und neben in den tollen Cafés einzukehren und mich mit diesen alten Steinen zu verbinden, mit dieser Geschichte zu verbinden. Und es ist auch ein Klischee, aber in Rom gibt es diesen wunderschönen, hohen, weiten Himmel. Bevor wir nach Rom gegangen sind, haben immer alle gesagt, wenn du nach Rom gehst, da ist so ein besonderer Himmel. Und ich habe da nie dran geglaubt, aber das ist tatsächlich so. Und wenn man da diesen Himmel über sich hat, dann ist plötzlich vieles ganz leicht.
Ja, wir sind ja in Rom im aktuellen Buch in Goldstrand mit dem Filmemacher Eli, der 60-Jährige. Der liegt in Rom auf der Couch seiner Psychotherapeutin, der Dottoressa, und erzählt aus seinem Leben und aus dem seiner Familie, so wie er sich das vorstellt oder wie es wirklich tatsächlich geschehen ist. Und zwar in den Bildern immer neuer Filmideen. Welche Art von Film stand denn da Pate?
Es sind verschiedene Filme. Ich habe mich vor allem auf einen Film bezogen, den ich sehr mag, von Ettore Scola, Una giornata particolare. Das ist auf Deutsch ein besonderer Tag. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, damit beginnt der Film. Sophia Loren macht das Fenster auf und ein Vogel fliegt heraus. Und in meinem Roman gibt es auch eine Szene, da fliegt ein Vogel, es ist ein gelber Sittich, meinem Protagonisten Eli auf den Kopf. Und ich habe mir immer vorgestellt, das ist der Vogel eigentlich aus dem Film von Ettore Scola. Und das ist, glaube ich, einfach ein persönlicher Spaß, den ich daran habe.
Mhm. Es gibt so viele Schichten und Ebenen in diesem Buch, so viele Ausflüge. Und trotzdem ist es ein schmales Buch geworden. Sie sind eine großartige Verdichterin und jemand, der wirklich schafft, die Essenz von Dingen innerhalb von einer halben Seite auf eine Weise zum Ausdruck zu bringen, die nicht so sehr das rationale Denken anspricht, aber einem trotzdem ganz viel Wissen, ganz viel Verstehen ermöglicht. Und ich weiß nicht, wie Sie das schaffen.
Sie wollen jetzt wissen,
ja,
mir, wie jetzt. Ich glaube, dafür bräuchte ich eine Poetikvorlesung. Das ist doch ein recht komplizierter Prozess. Es ist ja keine kurze Form, es ist eine verdichtete Form. Mhm. Die vielleicht eine Ahnung einer Essenz übrig lässt. Ich vergleiche das gerne mit einem Eisberg. Der Berg ist unter Wasser sehr groß und schwer und mächtig, aber diese Spitze, die so herausragt, die interessiert mich dann. Das ist das, was am Ende übrig bleibt.
Was wähle ich als Spitze?
Ja, das ist natürlich auch ein heikles Unterfangen. Vielen geht es zu schnell oder es ist zu dicht und es ist auch die Gefahr, dass etwas überlesen wird. Mhm. Aber ich gehe gerne diese Gefahr ein. Ich mag das selber in der Kunst, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich verstehe gar nicht alles. Und es ist auch in Ordnung.
Woher wissen Sie beim Schreiben, dass Sie die richtige Spitze des Eisbergs erwischt haben?
Nein, das weiß ich natürlich nicht und ich maße es mir auch überhaupt nicht an. Also es geht ja gar nicht um das Richtige.
Also, aber wie fühlt sich das an, wenn Sie wissen, so das nehme ich jetzt, dafür entscheide ich mich jetzt, das schreibe ich jetzt auf?
Das ist wirklich ein komplizierter Prozess und es geht auch viel über Kill Your Darlings. Also gerade auch Passagen zu streichen, von denen ich im Prozess ganz begeistert war. Also auch sprachlich, dass, ach, da ist mir wirklich was Tolles eingefallen. Und ich weiß, das sind genau diese Sachen, die am Ende rausfallen werden. Und es ist gut, dass da manchmal eine Ahnung davon übrig bleibt. Es gibt ja diesen Schönen Satz von Ilse Eichinger, ein Text ist immer das, was er sagt, aber ein Text ist vor allem das, was er nicht sagt. Und in diesen Leerstellen findet oft ein gewisser Zauber statt.
In Goldstrand ist es so, dass sie in diesem Leben und im Erzählen der Hauptfigur von Eli sehr geschickt und eben mit dieser Eleganz, die in diesem Prozess oft im Ergebnis steht, die Schicksale etlicher anderer Figuren erzählen, dass sie ganze Epochen ablaufen lassen, Ideologien, Weltanschauungen, die scheinen auf, die zerbröseln. Und was sie da im Buch unter anderem auch verhandeln, ist ein sehr besonderer Blick auf Europa. Es beginnt damit, dass wir mit der Familie von Elis Vater auf einem der Philosophenschiffe landen. Das waren Schiffe, das war so eine Ausbürgerungsaktion des bolschewistischen Regimes in Sowjetrussland 1922. Und Elis Großvater Lev ist eben einer der Intellektuellen, die da das Land verlassen müssen. Das Schiff fährt von Odessa nach Konstantinopel, aber unterwegs springt Elis Tante Vera ins Meer und ihr Vater und ihr Bruder Felix, Elis Vater, die stoppen dann ihre Reise und leben am Strand von Varna. Und da will Felix später eine Utopie bauen. Sie haben in ihrer Dankesrede zum Preis der Leipziger Buchmesse gesagt, es bedarf der Umwege über die Geschichte, um die Gegenwart mit sich selbst bekannt zu machen. Warum war es Ihnen wichtig, jetzt von dieser Utopie zu erzählen?
Ich glaube, wir leben in wirklich unsicheren Zeiten und ich habe vorhin von den guten Irritationen gesprochen, von den produktiven Irritationen. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Irritationen, die gerade viele Menschen erleben, die manchmal in eine Richtung führen, die in den Abgrund weist. Und vielleicht fehlen uns wirklich Utopien, vielleicht fehlen uns Hoffnungsräume oder Denkräume. Das ist eigentlich schon alles erlebt und es ist alles gesagt. Und manchmal gibt es das Gefühl von einer Sackgasse. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es diese utopischen Räume, dass die gerade so schwer zu greifen sind. Und ich zumindest habe eine Sehnsucht danach. Manchmal habe ich dann auch so wilde Ideen. Ich würde gerne eine neue Partei gründen. Fragen Sie mich nicht, was da das Programm wäre. Aber einfach, ich würde gerne verschiedene Pfade, die manchmal so abgetreten sind, verlassen. Und vielleicht habe ich deswegen auch in meinem Roman den Felix, der Architekt ist und diese Bauten erschaffen hat, wo eben Menschen aus dem Osten und aus dem Westen zusammengekommen sind, ohne Klassenschranken, ohne Barrieren. Also das ist etwas, was jetzt im Rückblick vielleicht auch als hässlich oder als brutalistische Bauten des im Sozialismus gesehen wird. Aber die Idee dahinter war eine ganz helle Idee. Und das ist etwas, was mir fehlt. Und ja.
Und eine bestimmte Form eines wie auch immer gearteten Europas, das diese Idee wieder neu umarmt und für die eigene Gegenwart irgendwie anwendbar macht, das ist so ein Hoffnungsraum, den Sie mit dem Buch schaffen wollten.
Ich glaube ja.
Am Ende ist es ja so, ich hoffe, ich nehme da nicht zu viel vorweg, dass die verschwundene Vera in einem quasi magischen Prozess da am Goldstrand wieder auftaucht. Vera zu Deutsch, die Wahrheit. Und plötzlich scheint so vieles möglich. Ich war nur so ein bisschen enttäuscht beim Lesen, weil ich dachte genau das. Da war der Hoffnungsraum. Und jetzt brauchen wir hier völlig unerklärliche, surreale Magie. Die haben wir doch aber gar nicht im echten Leben.
Ich weiß nicht, ob wir sie nicht haben. Wir haben sie doch. Ich glaube, wenn wir sie suchen, dann haben wir sie auch. Und ich habe mir das vielleicht ein bisschen einfach gemacht, dass ich da so einen magischen Realismus habe spielen lassen. Aber gleichzeitig erzähle ich ja kein Märchen.
Nee. Hm.
Und für mich war da dieser Moment des Surrealen, wie Sie das sagen, ja, ich glaube, das war eine realistische Notwendigkeit.
Ich bin im Gespräch mit Katharina Pollard-Jann, die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist für ihr Buch Goldstrand. Autorin zu Hause in Berlin-Charlottenburg, in Berlin überhaupt zu Hause jetzt seit 1979. Davor Rom, davor Moskau, Russland, Sowjetunion. Wie war das Leben in den ersten 6 bis 7 Jahren? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das frage ich mich auch ganz oft. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, in dem Moment, in dem Menschen ihr Land verlassen, also eine Entwurzelung stattfindet. Und ich meine jetzt Entwurzelung gar nicht nur bezogen auf das Geografische, sondern eine wahre Entwurzelung, also eine Entwurzelung, die viel mit den Menschen zu tun hat, die man verlässt, mit der Geschichte und auch mit dem Schweigen.
Das danach kommt.
Das danach kommt, ja. Das heißt, man verliert den Halt, aber man verliert manchmal auch ein bisschen die Würde. Und ich war ja noch ein Kind, aber jetzt denke ich ganz oft darüber nach, wie es eigentlich meinen Eltern damals ergangen ist.
Ist es so, dass das Schweigen über das Gewesene dieses Gewesene quasi entwertet?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man ein Bild von sich selbst, eine Identität, die man in einem Land hatte, dass man dieses Selbstbild verlässt und unglaublich viel Kraft aufwenden muss, ein neues Bild von sich selbst zu schaffen.
Ein neues Narrativ herzustellen.
Ja, ein neues Narrativ und wirklich auch eine neue Anbindung. Also ich war ja natürlich noch ein Kind, aber ich glaube, ich habe die Unsicherheit meiner Eltern natürlich sehr gespürt. Deswegen habe ich an Russland wenig Erinnerungen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen auch der Motor von meinem Schreiben in allen Romanen. Also immer die Frage, wie erzählen wir uns unsere eigene Geschichte? Ist es überhaupt möglich, unsere eigene Geschichte zu erzählen? Wie schreibt sich das alles, was wir erleben, in die eigene Biografie ein? Hm. Und das muss nicht unbedingt einhergehen mit einer Migrationsgeschichte wie jetzt bei mir, sondern das ist egal, mit welcher Geschichte, mit welchem Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese fehlenden Erinnerungen, die ich auch an meine Kindheit habe, diese Leerstellen, also diese Terra Incognita, die versuche ich immer zu umkreisen und ich versuche sie auch zu füllen. Das gelingt mir eben nicht. Und ich habe aber an meine Kindheit in Russland so ganz sinnliche Erinnerungen. Also ich erinnere mich sehr an Temperaturen, an Kälte, weil es manchmal bis zu minus 35, 40 Grad wurde noch damals in Russland. Ich wurde manchmal mit so Robbenfett eingerieben und danach in Wolle gepackt. Und ich erinnere mich an dieses Kratzen der Wolle auf der fettigen Haut, auf der fettigen Kinderhaut. Und auf die Wolle kam dann noch andere Wolle und dann ein Pelzmantel. Und der wurde dann mit so einem Gürtel zusammengeschnürt. Und ich durfte kaum sprechen, weil es zu gefährlich war, auch bei dieser starken Kälte. Also es gibt so Fotos und das ist interessant, dass man ja die Erinnerungen aus der eigenen Kindheit ganz oft an Fotos knüpft. Und deswegen habe ich eben diese Schwarz-Weiß-Bilder noch aus der Sowjetunion, wie ich da in diese Robbenfelle gewickelt auf einem Schlitten sitze und von meinem Großvater gezogen werde. Oder mit meiner Großmutter in der Warteschlange irgendwo stand. Für irgendwas musste man ja immer anstehen. Ob jetzt Strumpfhosen oder irgendwelche Puppen aus China.
Die Großmutter hatten wir vorhin schon, die Raketenbauingenieurin, die sie lange auch immer wieder in Moskau besucht haben.
Mhm.
Die Eltern sind in der Kunst zu Hause gewesen, der Vater bildender Künstler, die Mutter Kunsthistorikerin. Haben Sie verstanden, warum die damals das Land verlassen mussten? Hatte das Kind irgendeine Ahnung von der Not, die Eltern empfunden haben müssen, um so einen Schritt zu beschließen?
Nein, überhaupt nicht. Zumal wir dadurch, dass wir privilegiert gelebt haben in der Sowjetunion, sehr schön gelebt haben. Wir haben in der Nähe von Moskau ein großes Haus gehabt mit wunderbaren alten Bäumen. Und einem Gemüsegarten und ich hatte eine Schaukel und in der Nähe gab es einen Teich, in dem man im Sommer schwimmen konnte. Und als wir dann im Aufnahmelager Marienfelde angekommen sind hier in Berlin.
Das wird vielen was sagen, weil das ja auch der erste Anlaufpunkt für viele aus der DDR geflüchtete Menschen war.
Da habe ich das natürlich nicht verstanden.
Der Kontrast muss stark gewesen sein.
Ja, und ich habe das jetzt erst sehr, sehr, sehr viele Jahre später, vielleicht erst in meinen 20ern, habe ich das wirklich verstanden, also was das für ein Schritt auch für meine Eltern gewesen ist. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nach Russland schaut und wie sich dieses Land entwickelt. Das ist ein ganz katastrophaler, fürchterlicher und für mich sehr schmerzhafter Prozess, das mit anzusehen, dass wir eigentlich vor einer Diktatur geflohen sind und jetzt gibt es wieder eine Diktatur.
Sie haben vorhin über Hoffnungsräume gesprochen.
Ja.
Sehen Sie einen, wenn Sie nach Russland schauen jetzt?
Ich glaube, wenn ich Ihnen die Frage ganz ehrlich beantworten soll, sehe ich da keinen Hoffnungsraum gerade. Und das finde ich bestürzend, wirklich bestürzend.
Was fehlt?
Ich habe kein Bild mehr von diesem Land. Ich fühle es auch nicht mehr.
Reisen Sie noch hin?
Nein, das wäre jetzt auch für mich zu gefährlich. Also da habe ich mich schon zu oft politisch geäußert und das würde ich mich jetzt gar nicht trauen. Also mein Traum ist natürlich, irgendwann mal wieder zurückreisen zu können. Aber momentan möchte ich das nicht und sehe ich auch nicht, dass das in nächster Zeit passieren könnte.
Sie haben bei der Verleihung des Leipziger Buchpreises in Ihrer Dankesrede sehr, sehr klare Worte gefunden. Viel klarer auch, Sie waren ja die letzte der drei Ausgezeichneten. Und Ihre Dankesrede hat sich dann wirklich nochmal darin unterschieden, wie politisch Sie geworden sind und wie klar Sie auch Stellung bezogen haben. Ich habe den Text nochmal hier. Wir erinnern uns, das war gerade diese Diskussion um den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und diese Entscheidung beim Deutschen Buchhandlungspreis in die Vorgänge rund um die Jury einzugreifen und drei Buchhandlungen aus politischen Gründen, der Verfassungsschutz hätte Bedenken, von der Vorschlagsliste zu streichen. Und Sie haben gesagt, das ruft bei Ihnen ein tief verwurzeltes Unbehagen und dunkle Erinnerungen hervor an eine erstickende Atmosphäre von Unsicherheit und Ohnmacht. Erstmal, wie kam es dazu, dass Sie sich dafür entschieden haben, so klare Worte dort zu sprechen?
Naja, ich konnte natürlich nicht davon ausgehen, dass ich diesen Preis bekomme, aber ich habe gedacht, wenn ich diesen Preis bekommen sollte, dann möchte ich die Bühne nutzen. Als öffentliche Person spüre ich gerade eine große Verantwortung, diese Räume zu bespielen oder diese Räume, die einem geboten werden, zu nutzen. Und das hat sich verändert und das ist auch etwas, da ist die Unschuld auch weg. Also vielleicht hätte ich das vor einigen Jahren gar nicht gemacht. Da hätte ich vielleicht irgendwie eher meiner Mutter und Gott und den Eichhörnchen oder ich weiß nicht, gedankt. Dafür ist aber die Zeit gerade eine andere. Ein nervöser Wind weht gerade durch unser aller Leben. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir die Möglichkeitsräume, die uns allen zur Verfügung stehen, nutzen. Und die haben wir alle. Und da geht es gar nicht darum, dass man die große Bühne jetzt nutzt für jetzt so eine politische Rede, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern ich glaube, dass man sich ansieht. Also dass man die Menschen, mit denen wir, die uns begegnen, mit denen wir zusammen sind, dass man sie ansieht und dass man die Verantwortung als Mensch immer wieder aktiviert, also wirklich aktiv daran arbeitet, nicht in irgendwelche, grüblischen, zornigen, depressiven Gedankenströme zu versinken, sondern sich zu öffnen. Und ich glaube, meine Aufgabe war, da einen Kommentar zu haben oder einen Gedanken dazu.
Wie haben Sie denn nach dieser Rede das danach erlebt?
Ich war sehr überrascht, dass sehr viel Zuspruch kam. Also ich hatte das Gefühl, es gab auch eine gewisse Erleichterung. Also, dass man das konkret ausgesprochen hat. Man könnte ja meinen, es passte gar nicht zu dem Preis, aber eine Erleichterung auch darüber, dass man politische Ansichten, Statements durchaus verbinden kann oder eben, dass man es vielleicht auch sollte. Also, ja, es war sehr viel Zuspruch. Man geht ja immer ein kleines Risiko ein, also mit jeder Äußerung. Auch mit jeder politischen Äußerung, es ist immer mit einem Risiko verbunden. Es ist immer einfacher, sich auch nur hinter der Kunst zu verstecken. Aber ich meine das gar nicht wertend, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist absolut legitim, es zu tun. Und ich würde mir das wünschen und ich glaube, ich tue es auch und ich möchte das auch, damit ich auch frei bin, auch in meiner Kunst. Aber in dem Moment, in dem man eine Bühne hat, muss man sie nutzen.
Ich habe noch ein Thema, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Können wir über Lesereisen sprechen?
Ja.
Das ist ja zum einen, habe ich gehört, offenbar so, dass die Menschen, die sich jetzt nicht im Bestsellerbereich befinden mit ihren Büchern, die sie schreiben, Lesereisen inzwischen als eine ganz wichtige Einnahmequelle auch haben, weil über die Honorare bei den Lesungen tatsächlich immer mal noch so ein bisschen was zusätzlich zum Bücherverkauf reinkommt. Das ist das eine, aber zum anderen, weswegen ich das Thema so faszinierend finde, ist, weil das als Zustand, das Reisen, das mit dem eigenen Buch und auch als Prozess, würde mich interessieren, Ihr Blick auf diesen Vorgang Lesereise. Das ist ja so ein Sich-Aussetzen oder das eigene Werk aussetzen.
Ja, das ist in der Tat ein sehr delikater Vorgang immer wieder, weil das Schreiben ist ja eine ganz einsame Tätigkeit. Man sitzt da jahrelang und brütet da irgendwas aus und dann ist das Buch abgeschlossen und dann denkt man einfach so, ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun und tschüss, das Nächste. Aber nein, es geht ja dann weiter. Also das heißt, man muss es einerseits im schlechten Falle erklären, ja, was die meisten AutorInnen natürlich nicht möchten, also ihr eigenes Buch erklären. Und gleichzeitig setzt man sich auch natürlich einer Leserschaft aus. Ich muss sagen, ich genieße das sehr. Weil es ist ja anders als am Theater, man hat ja keinen Applaus. Ich weiß ja gar nicht, wie Menschen meine Bücher lesen. Das ist ja, also das Lesen ist ja ein ganz intimer Vorgang. Ich hatte zum Beispiel eine Begegnung mal oder ein Erlebnis, das fand ich toll. Mein erstes Mal, dass ich gesehen habe, dass jemand in der Öffentlichkeit im Zug mein Buch liest. Und das fand ich. Ich fand das ganz aufregend. Ich bin ins Bordrestaurant gegangen und auf dem Weg dahin sehe ich plötzlich, wie eine junge Frau Hier sind Löwen liest. Und ich war so aufgeregt, dass ich mich einige Sitze hinter sie gesetzt habe und beobachtet habe, welches Gesicht sie macht, ob sie gähnt, ob sie das irgendwie in die Ecke pfeffert oder atemlos weiterblättert. Das hat sie nicht, dass ich übertreibe alles. Aber ich weiß, dass das ein toller Vorgang war, einfach dieser Moment des Beiwohnens, wenn jemand das Buch liest.
Und guckt man dann auch, wer ist das? Was erfahre ja, ich über diese, meine Leser?
Ja, natürlich. Und das ist natürlich das Schöne bei Lesungen, weil ich sehe, wer ist interessiert an diesen Büchern? Was sind das für Menschen? Und mittlerweile genieße ich vor allem auch diese Signiermomente, weil man da einfach den Menschen nochmal nahe kommt. Und ich bin oft unglaublich gerührt und angefasst davon, wie offen Menschen sind. Also was sie dann erzählen oder wie sie sich dann mit den Büchern verbinden und teilweise ihre eigene Geschichte erzählen. Das beeindruckt mich.
Gibt es da auch so einen Impuls von, jetzt muss ich das aber hier mal schützen vor euch, weil ich erinnere mich, von Ihnen mal gehört zu haben, mit so einem leisen Unterton von, ich habe Empörung gehört, dass der Eli immer als so ein unzuverlässiger Erzähler gebrandmarkt wird. Und dann haben Sie gesagt, das ist er doch gar nicht, weil für ihn ist doch alles, was er erzählt, wahr und seine absolute innerste Überzeugung und eben das Narrativ, das er sich gebaut hat. Und Sie haben es am eigenen Beispiel vorhin erzählt, wie wichtig das ist, dass man ein stimmiges Narrativ von sich selbst hat. Also da ist er ja ein Stück weit wahrscheinlich Ihnen auch sehr nah in dem, was er da tut, mit seine Vergangenheit zusammen zu fantasieren oder herzustellen. Und dann haben Sie ihn so verteidigt. Mhm. Ist es so, dass die Figuren manchmal, dass man manchmal auch denkt, also so schutzlos kann ich die euch jetzt aber hier nicht überlassen?
Ja, manchmal schon. Also aber es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass jemand sich da so hinauswagt in so eine Interpretation, die gar nicht mit meiner einhergeht. Das ist wirklich selten. Aber es ist schon richtig. Also es gibt schon Momente, da möchte ich die Person in den Büchern schützen und ja, so schützend umarmen vor fremden Blicken fast. Das klingt jetzt seltsam, weil sie wohnen da ja in diesen Büchern. Und eigentlich, das ist ja, ich glaube, ein Buch gehört einem ja nicht mehr. Also das ist wahnsinnig schwer, sich von einem Buch zu verabschieden. Also dann zu sagen, so, das ist jetzt, ich lasse dich jetzt in die Welt. Das ist wie mit einem Kind, was dann plötzlich das Zuhause verlässt. Und das Buch gehört mir nicht. Also, und das ist auch richtig so. Ich glaube, das ist richtig so, dass das Buch dann mit den Menschen in Dialog tritt und dass dann auch andere Stimmen sich vielleicht auch in diesem Roman wiederfinden. Aber unsichtbare Stimmen, von denen, die ich gar nicht sehe und höre. Und das ist vielleicht ganz gut. Also ich habe meinen Blick auf das Buch, Sie haben Ihren Blick. Und wahrscheinlich ist das genau richtig.
Und wenn sich dann bei so einer Lesung ganz intensive Gespräche darüber entwickeln und auch tiefe Gespräche darüber entwickeln, können Sie sich dann gut abgrenzen?
Nein, ich kann mich grundsätzlich nicht gut abgrenzen. Leider.
Was für Strategien haben Sie dann, um sich zu helfen? Weil es geht ja einen Tag auf den anderen immer wieder in solche Situationen.
Ich glaube, ich habe keine Strategien. Seit Jahren nicht. Also ich bin da, glaube ich, auch in einem Zwiespalt, weil ich einerseits mich abgrenzen möchte und andererseits aber durchlässig bleiben möchte. Also ich möchte auch diese Begegnungen, ich möchte auch die, vielleicht auch die irritierenden oder auch nicht die angenehmen Begegnungen, weil das ist, also ich glaube, so verstehe ich einfach auch diesen Beruf. Ich muss mich durchlässig halten. Und was wichtig ist, und das habe ich jetzt gemerkt nach sehr vielen Jahren Lesereisen, immer wieder Ruhephasen einzubauen. Also wenn ich dann nach Hause komme, ich verabrede mich dann wochenlang nicht. Also ich bleibe dann einfach wirklich allein zu Hause und versuche, meine Sozialkontakte einfach zu begrenzen und mal wieder so Räume der Stille wiederherzustellen. Und das ist wichtig. Das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht und dann gibt es eine nervliche Überreizung und dann komme ich in Gefilde, in denen ich mich verirre und das ist nicht gut. Aber das wäre so eine Strategie.
Sie haben mal gesagt, so das Ganze im Mini-Format ist auch, wenn ich an einem Ort bin, den ich noch nicht kenne und es gibt da ein kleines Stadtmuseum.
Mhm. Das ist auf jeden Fall so, ja. Das finde ich, ist für mich ein Zuhause. Jedes Museum in einer Stadt ist ein Zuhause. Weil wenn ich dann in das Museum gehe, kann ich mich mit der Kunst verbinden und ich bin nicht allein. Mhm. Genauso schleppe ich auch immer Bücher mit, die ich nicht lese, die ich manchmal gar nicht aufschlage, aber ich habe immer viel zu viele Bücher dabei, deswegen immer einen viel zu schweren Koffer. Aber die Bücher, die geben mir halt.
Und die nehmen Sie dann mit, während Sie sich das Land und die Landschaften angucken und so verschiedene Mentalitäten?
Ja, das Reisen ist ja immer das Reisen ist ein Prozess der Dekontextualisierung. Also ein Prozess des Perspektivwechsels. Und das ist immer ganz schön. Also man tritt ein Stück von sich ab, weil man in einem anderen Kontext ist. Und dann ist man eine andere. Und ich glaube, das ist auch der Moment der Empathiefindung. Ich glaube, in dem Moment der Dekontextualisierung, in dem Moment der Abgrenzung von sich selbst, fällt es uns leichter, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Ich glaube, weil wir dann einfach selber fremd sind. Ich glaube, ich suche dann die Fremdheit. Also das ist etwas, was ich sehr mag, seltsamerweise. Oder ist es etwas, was mir vertraut ist?
Wie so ein Schritt in die Distanz, aus der man dann auf sich selbst zurückschaut.
Ja, ja. Ja, auch der Unsicherheit. Also das ist ja, wenn wir in ein anderes Land fahren, wir sprechen die Sprache nicht. Wir sind ja so, wir haben ja so aufgestellte Antennen und so große Ohren, mit denen wir dann durch die Landschaft wandern und alles aufnehmen.
Das ist so ein interessantes Paradox, was da jetzt entstanden ist, in dem, was Sie gesagt haben. Ja, ich gehe in die Unsicherheit und die ist mir so vertraut und ich suche das Vertraute.
Ja, aber für mich ist das gar nicht so paradox. Ich glaube, in diesem Paradoxen liegt für mich eigentlich so eine Art Wahrheitskern oder der Ursprung, von dem heraus ich immer wieder beginne zu denken. Vor allem natürlich beim Schreiben.
Katharina Polladjan, eine Stunde im Café bei MDR Kultur. Wenn Sie möchten, liebe Hörer, das Buch Goldstrand und die Lesung, die Lesezeit, finden Sie online auf den Seiten von MDR Kultur. Und ich sage an der Stelle aber erstmal danke für diese intensive Gesprächsstunde. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.